Vater, wir danken dir, dass du deine Herzensliebe in uns selber hineingelegt hast durch deinen guten Heiligen Geist. Und dass wir einfach wissen, ganz tief innen wissen, wir haben einen liebenden Vater, wir haben einen liebenden Freund, wir haben einen liebenden Herr und Meister. Und mit ihm gehen wir durchs Leben, mit dir. Das ist so etwas Köstliches, Herr, und immer wieder ist es unser Anliegen, dass wir dir auch sagen, dass wir uns an das nicht gewöhnen. Wenn wir uns an so vieles gewöhnen und wenn wir so vieles lernen, lass uns davon immer wieder neu überwältigt sein. Es ist ein Vorrecht, das die Welt nicht im Traum kennt. Wir haben einen liebenden Gott und Vater, zu dem wir entgegengehen, so wie wir es gerade noch eben gesungen haben, und der uns lenkt und leitet, auch mit allem Schweren, was du, Vater, in unser Leben hineinlegst. Wissen wir, es ist von deinem Liebesratschluss her so geplant und so gewollt. Und wir wissen, damit verbunden ist Herrlichkeit. Und so dürfen wir auch das Schwere. Und manchmal seufzen wir wirklich und manchmal zweifeln wir auch daran, dürfen wir es aus deiner Hand nehmen. Und jetzt segne, Herr, diese Stunde. Lass uns dich in deiner Liebe uns groß werden. Wir rechnen damit und wir freuen, Herr, uns jetzt schon, weil das geschieht. Dazu segnen wir den Heinz, danken dir, dass du ihn als Sprachrohr jetzt benutzen kannst. Amen. Amen.
Heute Abend geht es um die Liebe, liebe Geschwister und Freunde. Über Liebe wird viel geredet, viel gesungen. Was versteht man nicht alles unter Liebe? Aber ich möchte etwas sagen über die göttliche Liebe. Mein Thema lautet, Gott ist Liebe. Stimmt das? Da könnte ja nun am Schluss der Stunde einer, der die Bibel lange kennt, fest gegründet im Wort, mir einen Vorwurf machen. Wie kannst du überhaupt ein Thema so formulieren? Gott ist Liebe, stimmt das? Ist doch klar, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Ja, gut, also wenn ein Bruder auf mich zukommt, dann senke ich mein Haupt und sage, ja, ich gebe dir recht. Im Grunde zweifle ich ja auch nicht daran. Gott ist Liebe, stimmt das? Also das wollen wir jetzt mal in Anführungszeichen setzen, stimmt das? Ich möchte einen Zweifel aufgreifen, der vielleicht viele Menschen umtreibt, ganz zu schweigen von vielen Menschen in der Welt, die nur so angehaucht sind vom Christentum so ein bisschen und bei jeder Gelegenheit schreien, das will ein Gott der Liebe sein und da ist sowas und da ist sowas und da wird geschossen und da wird gemordet, gehungert, Flüchtlingselend, wo bleibt euer Gott der Liebe? Das ist der Vorwurf, den die Welt manchmal macht, Menschen, die sich sonst um Gott nicht kümmern und die dann meinen, sie dürfen dem Allerhöchsten Vorwürfe machen. Es ist schon eine ernste Frage. Gott ist Liebe, stimmt das? Das ist ja nicht nur ein moderner Zweifel, eine moderne Anfechtung, die ich hier heute Abend aufgreifen möchte. Die Anfechtung ist ja alt. Das sehen wir ja schon im Buche Hiob. Der Hiob, der die Anfangsprüfungen sehr glänzend besteht, Hiob 1 und Hiob 2, dem kommen aber dann doch ganz starke Anfechtungen, dass er sogar Gott sagt, du benimmst dich mir gegenüber wie ein Feind. Hältst du mich für deinen Feind? Du schießt deine Pfeile gegen mich ab. So benimmst du dich. Und dann kommt er ja in einen argen Glaubenskampf, aber der Herr hilft ihm hindurch und heraus. Zweimal steht im Neuen Testament eindeutig und klar, da brauche ich gar nicht die Bibel aufschlagen, das weiß ich auswendig, das können auch Sie sich gut merken, es ist, als wollte Gott uns da noch eine extra Hilfestellung machen, dass wir es nur ja gut behalten. Also das Doppelte von 4, das ist nämlich 8. Und dann nehmen Sie nochmal das Doppelte, kommen Sie auf 16. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8 und Vers 16. Da steht zweimal, Gott ist Liebe. Es ist ja gerade Johannes, der in seinem Evangelium, wie auch in seinem ersten Brief, in seiner besonderen Art auf das innere Wesen achtet. Was ist das innere Wesen? Ist Petrus der Mann der Tat? Ist Paulus der Mann der Erkenntnis, dann ist der Apostel Johannes der Mann, der nach dem inneren Wesen fragt. Und bei ihm haben wir diese Aussagen über das Wesen Gottes. Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Gott ist Geist, Johannes Evangelium 4, Vers 24. Gott ist Licht, 1. Johannes Brief 1, Vers 5. Und Gott ist Liebe, wie ich schon sagte, 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Der Bruder Karl Geyer hat sich mit diesen Dingen sehr innig und ausführlich beschäftigt. Er fragte auch immer nach dem Wesen. Mit Gott, dem Vater, in eine persönliche Beziehung zu treten. Herr, mach mich völlig eins mit dir. Das war so sein inneres Anliegen, je älter er wurde. Und er hat sagen können, dass ihn nicht alle möglichen Randfragen interessieren, sondern das Wesentliche, dass Gottes Wesen Wesen wird in ihm. Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, damit hat er sich beschäftigt. Wir werden auch nachher noch ein Lied von ihm singen zu dieser Thematik, das er gedichtet hat. Er sprach dann auch davon, dass dann im Neuen Testament steht, wandelt im Geist, wandelt im Licht, wandelt in der Liebe. Und dass es besonders schwere Sünden gibt, nämlich die Sünde wieder den Geist, die Sünde wieder empfangenes Licht und die Sünde wieder die Liebe. Es gibt so ein nettes kleines Heft von Karl Geyer, die Kraft der Liebe. Das Gelb auf dem Umschlag ist ein bisschen zu schwach rausgekommen, aber bei Tageslicht kann man es erkennen, die Kraft der Liebe von Karl Geyer. Es ist aber inhaltlich äußerst wertvoll. Stellen Sie sich das mal vor, für 1,90 € können Sie die tiefste, letzte Frage der Menschheit beantwortet bekommen. Was ist das Wesen des Allerhöchsten, der mich und die Welt geschaffen hat? Und das ist doch etwas sehr Tiefgehendes. Das werden Sie gleich merken, wenn ich einige Sätze vorlese. Karl Geyer, die Kraft der Liebe, Paulus Verteil, Heft 19, Paulus Verlag Heilbronn. Und da heißt es auf Seite 1 und Seite 2 einige Sätze. Gott ist die Liebe. Sie ist sein Wesen, die Natur dessen, der Geist und Licht und Liebe ist. Weil er völlig Liebe ist, offenbart sie sich in allem seinem Reden und wirkt sich aus in allem seinen Tun. Sie ist vollkommen, wie sein ganzes Wesen Vollkommenheit ist. Seine Liebe ist keine Halbliebe, keine Teilliebe, sondern ganze Liebe, völlige Liebe, vollkommene Liebe. Kein Versagen ist darin, kein Unterbruch, keine schwache Stelle, sondern nur Kraft und Stärke, nur Fülle und Vollkommenheit, nur Ganzes und Endgültiges, nur Bleibendes und Ewiges. Nichts kann sie beirren in ihrem Wege, den sie geht, um das Wohl des Andern zu suchen. Sie hat stets das volle Ziel im Auge und weiß sich innerlich verpflichtet, dem Geliebten das Höchstmaß an Glückseligkeit zu bringen, das überhaupt vorhanden ist und gebracht werden kann. Dies aber ist, dem anderen die gleiche Glückseligkeit zu geben, die sie selbst besitzt. Er findet die Liebe keine Ruhe, bis sie sich völlig ausgeschüttet hat in dem anderen und ihm das gleiche Maß der Glückseligkeit vermittelte, das sie selbst besitzt. Uns dahin zu führen, dass wir als Persönlichkeit in das gleiche Wesen gestaltet und mit der ganzen Gottesfülle erfüllt werden, ist das Ziel der Liebe, das sie mit uns hat. Auf dieses Ziel hin sind wir angelegt. Solange es nicht erreicht ist, ist unser Glück nicht voll. Wenn es aber erscheinen wird, was wir sein werden, werden wir ihm gleich sein. 1. Johannes 3, Vers 2, erfüllt zur ganzen Gottesfülle. Von diesem Hochziel unserer Bestimmung, zu dem die Liebe uns führen will, kann sie nie lassen. Sie ist es sich selbst schuldig, uns dahin zu bringen, weil sie es vermag. Da merken Sie sicher, das sind Sätze, da geht es um letzte und tiefste Fragen, da geht es wirklich um Gottes Wesen. Gott ist nicht lieb, sagte Karl Geyer, sondern Liebe. Also von manchen Menschen sagt man, der ist lieb oder die ist lieb. Also wirklich lieb, herzlich, gütig, freundlich. Von manchen Menschen sagt man aber auch, heute ist er lieb. Das heißt nicht immer, aber heute hast du einen guten Tag erwischt. Oder sie ist heute gut bei Laune, gut geschlafen, gut geträumt, mit dem richtigen Fuß aus dem Bett. Also heute ist sie lieb. Das kann aber ein andermal schon wieder ganz anders sein. Ein andermal heißt es, du, nimm dich in Acht heute. Die ist im höchsten Maße gereizt und unzufrieden. Kein Wort zu viel, bitte. So sind wir Menschen. So geht es bei uns, mal lieb, mal auch anders. Und in dem Sinne sagte Karl Geyer, Gott ist nicht mal lieb und mal anders, das ist nicht eine Eigenschaft, die mit anderen abwechselt, sondern sein Grundwesen, aus dem alles herauskommt. Sein Grundwesen, unveränderlich und unwandelbar, wie es der Name Yahweh oder Jehova ja ausdrückt. Nicht mal so, mal so. Nun hat die griechische Sprache drei Worte für Liebe. Wir Deutschen, wir schütten da ja alles in einen Topf. Was verstehen wir nicht alles unter Liebe? Was nennt man nicht alles Liebe? Das geht von reiner Triebhaftigkeit über Kindesliebe, Mutterliebe, Kameradschaftsliebe, Freundschaftsliebe bis hin zu der edlen, göttlichen Liebe. Das alles schütten wir in einen Topf. Bei dem Wort Glaube habe ich das Umgekehrte festgestellt. Da hat der Grieche das eine Wort pistis oder pistoio, ich glaube, im Deutschen unterscheiden wir da fein, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Glaube. Also beim Glauben haben wir vielleicht einen größeren Reichtum, aber bei Liebe, da unterscheidet der Grieche eros, philia, agape. Das Wort Eros steht nicht im Neuen Testament, die Sache kommt vor natürlich, aber nicht dieses Wort. Philia kommt im Neuen Testament vor und auch Phileo, das Zeitwort, am meisten aber wird gebraucht Agape, das ist die göttliche Liebe an den allermeisten Stellen jedenfalls. Eros ist Verlangen, Begierde, sinnliche Liebe, Wörterbuch von Menge Güttling. Philia steht im Neuen Testament nur Jakobus 4, Vers 4, aber das Zeitwort Phileo kommt ein paar Mal vor, circa 20 Mal im Neuen Testament. Philia ist eine aus der Seele quellende Zuneigung. Liebe, Zuneigung, Wohlwollen, Freundschaft, freundschaftliche Liebe ist Philia. Und eng damit verbunden ist Philadelphia. Philadelphia, Bruderliebe, geschwisterliche Liebe. Das kommt fünfmal im Neuen Testament vor. Freundschaftlich verbunden sein, sich gern haben, sich mögen. Und dann gibt es also das Wort, das am meisten gebraucht wird, Agape. Agape und das Zeitwort Agapao, beide kommen über 100 Mal im Neuen Testament vor und eben auch an den Stellen im ersten Johannesbrief, wo von der Liebe die Rede ist, da ist immer diese göttliche Agape gemeint. Nur an wenigen Ausnahmen wird es auch für menschliche Liebe gebraucht, meistens von der Liebe Gottes. Das ist eine Liebe aus freiem Willen. Ich will lieben, ich muss lieben, ich liebe sogar den Feind. Das ist die Liebe, die zur Feindesliebe fähig ist. Die unabhängig davon liebt, ob der Geliebte es vielleicht wert ist und ob die Liebe sogleich erwidert wird. Natürlich will auch Gott Gegenliebe, er wartet darauf, aber er kann unter Umständen lange warten und die Liebe bleibt tragfähig und sucht, bis sie findet. Also wir sehen, es gibt verschiedene Ausdrücke für Liebe und es ist wichtig, dass man sich da ein bisschen auskennt. Das war an irgendeiner Bibelschule in der Schweiz, ich weiß nicht was, Krishona. Da soll vor Jahrzehnten etwas passiert sein. Da studierten junge Leute beiderlei Geschlechts und man hat gesagt, also ihr Mädchen, ihr Jungen, hier wird nicht rumgeflirtet und Liebeleien gemacht. Das könnt ihr, wenn ihr hier fertig seid mit dem Studium, aber hier jetzt nicht. Dann ist es doch einmal passiert und ein junges Mädchen hätte sich rausgeredet. Es hat aber doch in der letzten Predigt der Pastor gesagt, wir sollen die Brüder lieben. Ja, die hat ihr Griechisch schlecht gelernt. Sonst hätte sie gewusst, dass da nicht Eros steht, sondern göttliche Agape, ja? Also Sie sehen, es kann sehr wichtig sein, auch für unser praktisches Leben, dass man nach dem Griechischen gewisse Begriffe unterscheiden kann. Die göttliche Agape, das ist besonders die christliche Liebe, das ist demütige, dienende Liebe, die einfach lieben will von ihrem Wesen her. Und um diese göttliche Liebe geht es heute Abend. Liebst du Jesus? Kann sich ja mal jeder diese Frage selber beantworten. Liebst du den Herrn? Liebst du den Vater? Liebst du den Herrn Jesus? Ich will jetzt nicht, dass jemand mit dem Finger zeigt, aber du kannst ja selber die Frage dir mal innerlich beantworten. Was würdest du darauf antworten? Liebst du den Herrn Jesus? Ja nun, wenn einer als junger Mensch ein T-Shirt trägt und da steht I like Jesus, dann kann es ja wohl nicht fehlen. dann ist da nicht nur einer, der Jesus liebt, der bezeugt das auch noch in aller Öffentlichkeit in die Welt hinaus. I love oder I like Jesus. So Dinge gibt's ja wohl zu kaufen. Aber ihr Lieben, ich möchte warnen, das ist noch kein Kennzeichen. Was ist denn das Kennzeichen, dass man wirklich Jesus liebt? Dass man christliche Lieder liebt, die von der Liebe singen und man kann diese Lieder noch und noch und noch hören und singen? Woran erkennt man? Ich möchte mich da einmal anschließen an das, was der Herr Jesus selber sagt in Johannes 14, 23, 21. Kennen wir den springenden Punkt, an dem es sich entscheidet, ob wir Jesus lieben? Johannes 14 in den Abschiedsreden, das sagt der Herr: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Oder zwei Verse vorher, Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Dabei sind mit Geboten nicht die Gebote vom Sinai gemeint, Gesetz mit Fluchandrohung, sondern die Weisungen Jesu und des Neuen Testaments. Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Früher gab es etwas, das heute ganz aus der Mode gekommen zu sein scheint. Früher hat man Verlobung gefeiert. Und dann hat man den jungen Leuten gesagt, ihr seid jetzt verlobt, Braut und Bräutigam. Es wäre gut, wenn ihr jetzt mal eine Weile nicht so eng beieinander hockt, sondern mal eine Distanz habt. Der eine soll in München arbeiten, die andere in Hamburg. Und dann könnt ihr euch Briefe schreiben, Liebesbriefe, und dann könnt ihr übereinander nachdenken. Und wenn ihr dann ernsthaft die Meinung habt, ja, der Herr will es so haben, dann könnt ihr dann ja auch heiraten. Ja. Und nun stellen wir uns einmal einen Bräutigam vor. Früher hat man ja viel Liebesbriefe geschrieben. Heute gibt es da wohl andere Möglichkeiten. Was weiß ich, Fax und E-Mail und Telefon und Handy. Da braucht man das. Aber ist schade eigentlich. Schade eigentlich. Das war immer eine schöne Sache mit den Briefen. Schon aus der Handschrift der Braut kannst du manches entnehmen. Oder sie von ihm oder nicht. Also schreib doch mal wieder. Also, wenn nun da ein Bräutigam wäre, der Folgendes sagen würde: Ja, ich habe schon 3 Briefe von meiner Braut bekommen in den letzten 14 Tagen. Ich habe sie noch nicht gelesen, also ich habe sie noch ungeöffnet auf dem Schreibtisch. Das interessiert mich nicht so arg, was die mir schreibt. Ich will sie haben, ich will sie sehen. Den lass laufen, wenn du einen solchen Bräutigam hättest oder Freund, der sagt, was die mir schreibt, das interessiert mich nicht. Wenn man sich liebt, dann interessiert man sich für die Botschaften, für die Nachrichten, für das Ergehen des anderen. Wenn einer sagt, ach, ich will sie nur haben, aber was, wie es ihr geht, interessiert mich nicht. Das ist nicht die richtige Art der Liebe. Sehen Sie, das soll ein kleines Bild hierfür sein, was Jesus sagt. Wenn ihr mich wirklich liebt, das entscheidet sich nicht am T-Shirt, sondern das entscheidet sich allerdings daran, welches Verhältnis habt ihr zu meinem Wort. Ist euch meine Botschaft wichtig? Nur das ist wahre Liebe, wenn wir achten auf das, was er sagt. Wer Jesus zu lieben vorgibt, aber nicht die Bibel kennt und auch gar keinen Wert drauf legt, sie kennenzulernen, der sage nicht, er liebe Jesus. Sondern dann lieben wir auch sein Wort, dann sind wir begierig. Was will er denn? Was ist sein Wille? Was ist seine Botschaft? Was ist sein Erlösungswerk? Aber wir wollen weitergehen. Gott ist Liebe, stimmt das? Blicken wir auf das irdische Leben und die Weltlage, dann kommen natürlich viele Fragen. Bist du vielleicht gesund, vermögend, erfolgreich? Deine Kinder sind lieb und auch gesund und auch erfolgreich und vielleicht auch noch gläubig. Dann wirst du sagen, Herr, du bist ein wunderbarer Gott, vielen Dank. Mir geht's gut, meinen Kindern geht's gut, gesund sind sie und lieb außerdem, erfolgreich, gläubig. Das hat man ja nicht immer alles gleichzeitig, gell? Manche sind erfolgreich, aber nicht lieb. Manche sind gesund, aber nicht gläubig und so weiter und so weiter. Also da kann man ja wirklich nur danken. Aber dann gibt es andere, die sind krank, die sind einsam, die sind vielleicht arbeitslos. Oder es gibt eine Kette von Misserfolgen in der beruflichen Ausbildung. Und dann kommen die täglichen Nachrichten und dann kommen die Zeitungsmeldungen. Und da sind ja die Nachrichten manchmal total, total negativ. Da ist man ja schon froh, wenn der Roman Herzog wieder eine eine adlige Dame heiratet, naja, das ist dann hoffentlich mal positiv, aber sonst ist es ja alles so negativ, Krieg, Hunger, Verwüstung, Streiterei in Berlin und überall Streit. Das Wetter ist dann manchmal noch das einzig Positive, und wenn es dann auch nur Regen und Sturm hat, wo findest du dann noch Positives? Im Wort, beim Herrn, in der Gemeinde der Gläubigen. Wohin muss ich schauen, wenn ich erkennen und trotzdem festhalten will, dass Gott Liebe ist? Wo kann ich das erkennen? Es kommt auf den richtigen Blick an. Es kommt auf den richtigen Blick an, auf die richtige Blickrichtung. Bei den Kindern Israel in der Wüste, beim Wüstenzug unter Mose, da brachte der Teufel sie so weit, dass sie dann eines Tages wirklich ins Gegenteil verfielen und sagten, Gott ist Hass. Dieser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, nein, der ist nicht Liebe, der hasst uns. Der hat uns zwar mit lieben Worten aus Ägypten herausgeführt, aber Motive des Hasses standen dahinter. Es war nicht genug, dass wir frohen Dienst leisteten in Ägypten. Er hat sich noch was Schlimmeres ausgedacht, uns hier in dieser Wüste mit dem Durst zu quälen und so weiter in der Hitze der Sonnenglut. Zweimal steht im Neuen Testament, Gott ist Liebe. Ich hoffe, Sie haben die Stelle behalten. Das ist nämlich gut für Stunden der Anfechtung, dass man es auch mal auswendig weiß und aufschlagen kann und sich vor die Augen hält. Zweimal steht auch in der Bibel, Gott hasste uns. Das ist natürlich ein Zitat, das ist keine theologische Aussage, das ist ein Zitat, wie weit der Teufel Israel brachte. Naja, wir wollen da nicht den Stab brechen über die bösen, ungläubigen Israeliten in der Wüste. Was hätten wir denn gesagt, wenn es 38 Jahre das gleiche Essen gibt und wenn es mit dem Trinken und nicht klappt und ich bin durstig und bekomme nicht gleich was? Wie hätten denn wir gemurrt? Wir hätten sicher auch gemurrt. 5. Mose 1, 27. Und ihr murrtet in euren Zelten und sagtet, weil der Herr uns hasst. Hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Und 5. Mose 9, Vers 28, noch einmal. Damit das Land, aus dem du uns herausgeführt hast, nicht sagt, weil Yahweh, der Herr, nicht imstande war, sie in das Land zu bringen, von dem er zu ihnen geredet hatte, und weil er sie hasste, hat er sie herausgeführt, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Der Teufel dreht alles herum, er macht aus dem Gott der Liebe einen Gott des Hasses, und nach dem Augenschein könnte es ja so aussehen, als hätte er da manchmal sogar recht. Ist Gott ein Hasser? Ist Gott ein Quäler? Da gibt es also sogar Fromme, die behaupten, Gott würde alle, die sich nicht bekehren, in Unendlichkeit quälen. Das ist für mich ein entsetzlicher Gedanke. Ich werde nie aufhören, dagegen zu kämpfen und anzugehen. Wie kann man ein solches Gottesbild festhalten? Die Leute müssen sich mal hinsetzen, eine ganze Nacht hindurch mit einem Briefblock, habe ich schon mal empfohlen. Da schreibt man unten links hin 1000. Jahre sind gemeint, 1000 Jahre. Hoch 1000, also nicht mal 1000, sondern hoch, 1000 mal als Faktor gesetzt. Der Mathematiker weiß, was das bedeutet, hoch 1000, so. Das erste Blatt hast du vollgeschrieben, reißt ab, nimmst das nächste Blatt, so und so geht es die Stunden der Nacht hindurch bis an den anderen Morgen. Und dann hast du eine nicht vorstellbare Zahl von Jahren, nicht vorstellbare Zahl von Nullen. Naja, ein Computer, Hochleistungscomputer wird es schon rausbringen, wie viele Nullen, aber wie viel das auch sein mögen. Das hat mit der Unendlichkeit überhaupt nichts zu tun. Da bist du gerade wieder wie am Anfang und dann kannst du gerade wieder weitermachen. Die gleiche Zahl von Millionen und Milliarden und Billionen und Billiarden von Jahren. Die Leute, die von einer unendlichen Höllenqual reden, haben sich nie klar gemacht, was Unendlichkeit bedeutet. Die haben sich das nie klar gemacht. Sonst würden sie mindestens erschrocken sein, zutiefst erschrocken und schreien, oh Gott, kann sowas sein? Ich weiß, was ich sage, wenn ich sage, eine endlose Höllenqual wünsche ich nicht mal einem Hitler oder Stalin, sondern dass der Herr sie am Ende zurechtbringt. Nach wie vielen Millionen Jahren, das lassen wir jetzt mal offen. Darüber habe ich schon spekuliert, aber das sage ich nicht öffentlich. Also, wohin müssen wir schauen? Gott ist nicht der Quäler. Ja, könnte jemand sagen, im Neuen Testament ist doch die Rede von der ewigen Pein. Kolasis heißt das griechische Wort. Und von der Qual, der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter. Offenbarung 14, das weiß ich sehr wohl. Kolasis basanos. Aber wenn man sich das in einem griechischen Wörterbuch genau anschaut, dann stellt man fest, dass diese Begriffe im Profangriechisch eine nützliche Bedeutung haben. Kolasis, Erziehung, Züchtigung, Zwecksbesserung. Züchtigung, Zwecksbesserung. In einem oder mehreren kommenden Äonen. Ach, das klingt schon anders. Und Basanos, quälen, das hat zu tun mit Echtheitsprobe, etwa um den Goldgehalt einer Münze festzustellen, an den Basanos, an den Probierstein halten und reiben, um den Wert eines Metalls herauszubekommen. Also letzte, tiefste Echtheitsprobe. Echtheitsprobe und Erziehung zwecks Besserung klingt schon anders. Nein, Gott ist nicht der Quäler. Der Herr Jesus würde sagen, ähnlich hat er sich ja manchmal ausgedrückt, wenn ihr, die ihr böse seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr mein Vater im Himmel. Und er könnte sagen, wenn ihr, die ihr böse seid, mit euren Gerichtsverhören nicht einfach Quälerei verbindet, sondern ihr wollt in den peinigenden Verhören vor Gericht die Wahrheit herausfinden. Und wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, dann geht es um Resozialisierung. Da gibt es Gnadengesuche und sogar die Mörder kommen früher raus und sollen wieder ein anständiges Leben führen. Und dann traut ihr meinem himmlischen Vater nichts als Quälerei zu? Das ist unmöglich. Auf die richtige Blickrichtung kommt es an. Wo erkenne ich, ob Gott die Liebe ist? Im Portemonnaie oder auf dem Fieberthermometer? Im Bericht des Arztes, in der Zeitung, in den Medien. Ich muss auf Golgatha hinblicken. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diese Stelle nennt man ja das Evangelium im Evangelium. Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahin gab. Und Paulus drückt sich einmal ähnlich aus in Römer 5, Vers 8. Das möchte ich vorlesen. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Da erkennt man die Liebe, dass er für uns gestorben ist. Gott gab den Sohn dahin. Golgatha ist der Beweis der Liebe Gottes, so dass Paulus in Römer 8 fragen kann, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er hat seinen Sohn, sein Liebstes für uns dahingegeben. Sollte er da ein Gott sein, der uns noch irgendwas vorenthält? Auch der Hiob kam doch in seinen starken Anfechtungen zu dem Ergebnis, es kann eigentlich nicht sein, dass Gott gegen mich ist. Es kann eigentlich nicht sein. Es war ein harter Glaubenskampf, aber er konnte dann doch sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, mein Fürsprecher ist in der Höhe. Hiob 16, 19 bis 21, Hiob 19, 25 bis 27. Gott ist Liebe, das erkennen wir in der Bibel, das erkennen wir in der Sendung des Sohnes. Und überdies erkennen wir es natürlich auch in vielen Führungen in unserem Leben, für die wir von ganzem Herzen danken können. Und die anderen Dinge, die lassen wir dann vorerst mal liegen. Es wird immer Dinge geben, die kann ich Ihnen auch nicht erklären. Wenn Sie mich da fragen würden, diese Krankheit, jener Todesfall, dieses Unglück, musste das passieren? Wie reimt sich das mit Gottes Liebe? Aber bitte hüten wir uns davor, ihm den geringsten Vorwurf zu machen. Dazu sind wir nicht befugt. Ich möchte dann noch in den weiteren Minuten ein kleines Experiment machen. Also die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Gott ist gleich Liebe. Agape, die aus sich selbst heraus lieben will, die gar nicht anders kann. Die auch bei schweren Führungen und auch bei Gerichten immer ein Heilsziel im Kopf hat, im Herzen hat, als letztes anvisiert. Immer, immer. Die sucht, bis das sie findet. Gott ist Liebe. Bevor ich das Experiment mache, will ich noch einmal ein paar Sätze von Karl Geyer aus diesem wertvollen Heftchen Die Kraft der Liebe vorlesen. Da geht es auch um die schweren, unverständlichen Fühlungen. Vielleicht erschrickt das Geschöpf vor der Kraft der Liebe, die es ergreift, wie ein Kind auf dem Unverstand sich wehrt, wenn es gewaschen werden soll, obwohl die Reinigung ihm zum Heile dient. Oft muss die Hand des Vaters ja noch ganz anders in das Leben des Kindes eingreifen, um Unheil abzuwehren und Heil zu bringen. Ja, oft sind schmerzliche Operationen an Leib und Seele notwendig, um zu heilen, zu bessern und zu retten. Da scheut die Liebe nicht zurück vor dem Schmerz, den sie zufügen muss. Sie verwundet, um zu heilen. Es geht ihr auch hier um das Letzte und um das Ganze. Und darum bleibt sie nicht in falscher Schonung auf halbem Wege stehen. Sie schaut das Ende an und will das volle Ziel, das Höchstmaß des Erreichbaren, das volle Ende, die Vollendung. Was soll die Liebe nun tun, wenn sie dich zögern sieht auf dem Weg zur Vollendung, weil du zurückschreckst vor dem vollen Einsatz und dem möglichen Leid? Soll sie dich schonen, weil dein Schmerz, den sie dir zufügen muss, ihr Leid tut? Dann muss sie später aber auch den Vorwurf von dir empfangen, dass sie dich hätte weiterbringen können, dies aber aus Schwäche versäumte. Soll die Liebe, die bis ans Ende schaut und im Voraus weiß, wie bitter es für dich und sie selbst wäre, wenn sie dich nicht zur Vollendung gebracht hätte, nur um deines jetzigen, schnell vorübergehenden Schmerzes willen schwächlich versagen und so es zulassen, dass dir für alle kommenden Äonen das Höchstmaß der Glückseligkeit mangelt? Nein, das kann sie nicht wollen, und du willst es im Grunde deines Herzens auch nicht. Wir sehen daraus, bei dem Thema Gott ist Liebe, da geht es nicht um den sogenannten lieben Gott. Der liebe Gott, ja, der liebe Gott, dieser harmlose liebe Gott, dieser freundliche Mann. Die biblische Lehre von der Liebe Gottes ist eine Lehre von der Kraft der Liebe, von dem Gott, der auch im Gericht und bei harten Führungen Liebe ist. Ja, sagst du, Hein Schumacher, du hast gut reden, dir geht's im Moment ganz gut. Gut, den Vorwurf muss ich ertragen. Mir geht's im Moment ganz gut. Ich hoffe, dass ich, wenn ich krank wäre, auch so reden würde. Denn es geht da nicht um den augenblicklichen Zustand, wie du dich fühlst, sondern es geht darum, was sagt die Schrift. Auf den Boden wollen wir uns stellen. Nun noch ein kleines Experiment. Also, Gott ist gleich Liebe. Jetzt habe ich eine Arbeit für alle die, denen es vielleicht im Leben langweilig wird, die als Rentner nicht mehr wissen, was sie mit den letzten 20, 30 Jahren ihres Lebens von 70 bis 100 anfangen sollen. Also ich habe eine kleine Arbeit. Wenn Gott die Liebe ist, dann könnten wir ja in der ganzen Bibel, wo das Wort Gott steht, Liebe hinschreiben. Oh, das ist aber viel Arbeit. Überall in der Bibel, wo Gott steht, können wir hinsetzen Liebe, denn das ist ja deckungsgleich. Gott ist gleich Liebe. Eine kleine Probe wollen wir mal machen in 1. Mose 1. Ich nehme ein paar Verse heraus aus den ersten Kapiteln der Bibel und da wollen wir mal probieren, ob das klappt, ob das so stimmt, ob wir da unser inneres Ja dazu geben können. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf die Liebe die Himmel und die Erde. Ja, ich denke, das stimmt so. 3. Vers. Und Gott sprach, es werde Licht. Und die Liebe sprach, es werde Licht. Könnte das eine Tätigkeit der Liebe sein, Licht hervorzubringen? Oh ja, das harmoniert durchaus mit der Liebe. Später hat dann Gott den Menschen geschaffen, 1. Mose 1, 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. Dieses wunderschöne Lied haben wir ja vorhin gesungen. Niemand ist es verboten, das mal wieder auswendig zu lernen. Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. Liebe, die du mich so bilde, milde nach dem Fall hast wiederbracht. Liebe dir ergebe ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Das ist wirklich ein ganz wertvolles Lied vom Inhalt her. Lasst uns Menschen machen, sprach Gott. Die Liebe sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Ja, hinter der Menschenschöpfung steht ein Liebesplan und Liebeswille Gottes. Damit es noch konkreter wird, will ich sagen, hinter dem Leben jedes Einzelnen, der geboren wurde, jedem Leben von uns steht der Liebeswille Gottes. Gott in seiner Liebe hat dich gewollt. Es soll ja Menschen geben, die den Eindruck gewonnen haben, meine Eltern haben mich eigentlich nicht gewollt. Also jetzt haben wir 8 Esser schon am Tisch, jetzt kommt da noch der 9. Also wo soll ich denn all das herbringen, hat die Mutter gejammert. Und das Kind, das es nicht hören sollte, das hat durch die offene Tür am Nebenzimmer, wo die Eltern gar nicht wussten, dass es im Nebenzimmer sitzt, hat es mitgekriegt, dass wir den ja eigentlich nicht gewollt hatten. Und nun Gott hat es doch gegeben, naja, versehentlich, zufällig kommt manches ins Leben hinein. Nein, vom Ratschluss und Liebeswesen Gottes her ist zu sagen, hinter jedem Leben steht der Liebesratschluss Gottes, der alles erkannt hat vor Grundlegung der Welt. Ich weiß genau, dass meine Eltern mich wollten. Ich war ja auch das einzige Kind, was sie noch gekriegt haben. Der Vater war schon älter, also da war nur einer da. Das hat auch seine Vorteile, du brauchst die Schokolade nicht zu teilen. Ich weiß das genau, aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, bei denen das eben anders ist. Na ja, also nochmal gerade hart an der Abtreibung vorbeigeschrammt. Der eine wollte es, der andere Elternteil wollte es nicht. Nun gut, da bin ich so gerade noch ins Leben, so zufällig noch. Nein, nein, nein. Das können vielleicht Anfechtungen werden. Ich weiß es nicht. Ich habe dergleichen nie erlebt. Ich weiß, dass ich gewollt und geliebt war von Anbeginn. Ich könnte mir denken, dass das, wenn man sowas mal merkt, dass das schwere Konflikte geben kann, dass man in Nöte kommen kann und dass das Verdrehungen und Verkrustungen geben kann. Von Gott her ist ein jeder geliebt und gewollt und kein Zufallsprodukt und nicht versehentlich so gerade noch ins Leben reingeschrammt. Das ist wunderbar zu wissen aufgrund von 1. Mose 1, 26, 27. Lasst uns Menschen machen. Und man sollte nicht so tun, als könnten wir Lebewesen, auch in der Tierwelt, ich habe immer was dagegen, wenn ich so höre, wir produzieren so und so viel Rinder und wir produzieren und produzieren, dann produziert man am Ende Menschen. Und jetzt ist ja das Thema mit der Gentechnik und so weiter wieder ganz aktuell. Man meint, das sind so Produkte, die wir in unserer Technik und Wissenschaft und mit unserem menschlichen Verstand so einfach nach unserem Gutdünken manipulieren dürfen. Mein Produkt, nein, nein, nein. Gott ist immer noch der Schöpfer jedes einzelnen Menschen, auch wenn die Menschen dabei natürlich ihre Rolle spielen. Also 1. Mose 1, 26, 27. Die Liebe sprach, lasst uns Menschen machen. Und dann geht es weiter mit der Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Und in 1. Mose 2, 15 bis 17, da spricht Gott nun eine Mahnung aus. 1. Mose 2, 15 bis 17, und Jahwe, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also die Liebe setzt den Menschen in einen Garten. Oh ja, Herr, du bist wirklich lieb, ein schöner Garten, bebauen, bewahren, doch, das gefällt mir. Und Gott, der Herr, die Liebe, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Ja doch, die Liebe gibt auch Gebote und die Liebe setzt auch Schranken, die Liebe zieht Grenzen, die sagt, so ist recht und so ist falsch. Das fehlt ja heute in der Erziehung so vieler lieber Eltern, dass sie keine Grenzen mehr setzen. Und dass dann die armen Kinder am Ende keine Maßstäbe haben und man schimpft auf diese Jugend. Aber dann sind mal erst die Alten gefragt, ob sie überhaupt Erziehung geübt haben, ob sie überhaupt die Kinder mit Maßstäben vertraut gemacht haben. Ich kenne Eltern, die aus Prinzip nicht schlagen, aber die fleißig ermahnen und immer wieder ermahnen und immer wieder ermahnen. Was hat meine Großmutter mich ermahnt und ermahnt und hat ihre frommen Predigten gehalten abends an meinem Bett? Ja, nach dem Tode meiner Mutter hat sie mich erzogen und ermahnt, ermahnt, Moralpredigten noch und noch und noch. Vielleicht hat man es ja gut getan. Also, dann geht's also weiter. Die Liebe setzt auch Grenzen. 1. Mose 2, 15 bis 17. Die Liebe schenkt einen schönen Garten, aber die Liebe sagt auch, das darfst du und das nicht. Und wenn man nur nicht gehorcht, was macht dann die Liebe? 1. Mose 3, 23 und 24. Und Gott, der Herr, und die Liebe schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und die Liebe trieb den Menschen aus. Oh, kann das Gott auch? O Vater, o Gott, wie steht's denn jetzt mit deiner Liebe, dass du Menschen aus deiner Gegenwart vertreibst, dass du Gericht übst? Ihr könnt beruhigt sein, es wird noch schlimmer. Ich komme jetzt zu sprechen auf 1. Mose 6 und 1. Mose 19. Und dann kommen wir allerdings genau an den Punkt, wo heute auch viele Menschen stehen, wenn sie Nachrichten hören. O Herr, Überschwemmung. O Herr, Feuersbrunst. O Herr, da hat's Tote gegeben. O Herr, deine Gerichte, wie stimmt das mit deiner Liebe? Da steht doch in der Bibel 1. Mose 6 von der Sintflut und ich lese mal die Verse 5 und 7. Und wenn wir dann statt Gott Liebe einsetzen, dann kommen wir aber ganz schön in Schwierigkeiten. 1. Mose 6, 5 und 7, da finden wir genau die Schwierigkeiten wieder, die heute vielen Menschen Anfechtungen bereiten. Schon in der Bibel, schon vorne. 1. Mose 6, 5, und Jahwe, der Ewige, sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Die Liebe sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und die Liebe sprach, 1. Mose 6, Vers 7, Gott sprach, ich setze mal Liebe ein, denn Gott ist ja Liebe. 1. Mose 6, Vers 7, und die Liebe sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh. 8 blieben übrig, Noah und seine Familie. Kann denn Gott so handeln, so eine schreckliche Katastrophe bringen über die Menschheit? Wo bleibt da die Liebe? Nun, ich kann Ihnen nicht alles erklären. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum Gott da so handelt, da so handelt, da so handelt. Im Einzelnen bleiben immer Fragen offen. Im Einzelnen habe ich keine Erklärung. Ich habe einmal ein Buch geschrieben, das jetzt vergriffen ist und führet alles wohl, 10 Prinzipien göttlichen Handelns in der Geschichte. Und wenn man auf die Prinzipien des Handelns Gottes in der Geschichte achtet, Prinzip der Freiwilligkeit, Prinzip des Ausreifenlassens hin zum Gericht. Und dann versteht man einige Dinge schon besser im Handeln Gottes. Prinzip der Auserwählung. Ich bin aber doch sehr froh, wenn ich auch hier keine befriedigende Erklärung abgeben kann. Das kann ich nicht. Ich kann doch nicht sagen, ich kann doch hier nicht zynisch werden. Ich kann doch nicht sagen, ja, das ist Liebe, wenn sie alle im Wasser untergehen. Ich kann doch hier nicht als Zynikerin sadistisch und zynisch reden. Das kann ich doch nicht. Wenn man liebt, dann will man doch freundlich mit den Menschen umgehen. Aber es kommen Gerichte. Wie bringen wir das zusammen? Da bin ich froh, ihr Lieben, dass ich im Blick auf diese Wasserflut, die Sintflut, doch ein Silberstreifen am Horizont ausmachen kann. Was hier das Ende zu sein scheint, 1. Mose 6 bis 8, das war in Wirklichkeit kein Ende. Es geht weiter, es geht weiter. Und da bin ich ja sehr froh für die sogenannte Hadespredigt Jesu, die wir im Neuen Testament bekanntlich finden in 1. Petrusbrief 3 und 4. Und da werden diese Leute angesprochen. Wir denken, wenn wir von solchen Gerichten hören, sie kamen alle um in der Sintflut, Punkt, fertig, alles aus. Nein, bei Gott ist nie alles aus. Bei Gott ist nie alles aus. Bei dir nicht, bei mir nicht, bei Israel nicht, bei den Nationen nicht, bei keinem Menschen, bei den Toten nicht, bei den Engeln nicht, bei den Dämonen nicht. Nie ist alles aus. 1. Petrus 3, 19 und 20, da steht von dieser Hadespredigt Jesu, Kirchenrat Zeilinger hat da auch mal einen wertvollen Dienst drüber getan, hier auf der Langsteinbacher Höhe. 1. Petrus 3, 19, 20 und 1. Petrus 4, Vers 6, das sind diese beiden Stellen. In diesem, im Geist, ist er, Jesus, auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Mit Geistern sind hier aber, denke ich, nicht Engel, sondern Menschen gemeint. Auch Menschen können als Geister bezeichnet werden. Die Geister der vollendeten Gerechten, heißt es einmal im Hebräerbrief. Geister der vollendeten Gerechten. Engel werden wohl nie als vollendete Gerechte bezeichnet, sondern Menschen. Hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Also genau diese Leute werden hier angesprochen, die damals ungehorsam waren und alle umkamen. Jesus hat sich ihrer erbarmt, ist zu ihnen hingegangen und nach 4, Vers 6 hat er ihnen nicht eine Gerichtsbotschaft gebracht zu all dem langen Gericht, das sie schon erlebt haben, nur nochmal schreckliche Höllenqualen an die Wand gemalt, sondern im Gegenteil Evangelium, gute Nachricht, Heilsangebot. Er gab als Herold Kunde von seinem Erlösungswerk. Soweit gehen ja auch manche Christen mit, die die sogenannte Allversöhnungslehre strikt ablehnen, aber ich kenne Brüder, die doch wenigstens so weit mitgehen, dass sie sagen, also es werden nicht alle gerettet, nein, nein, das geht nicht, wer nicht sich bekehrt und immer wieder Nein sagt, der wird endlos gequält, was ich nicht glaube. Aber es gibt Brüder, die wenigstens so weit mitgehen, dass sie sagen, ja, alle die, die nie ein Heilsangebot bekommen haben, die kriegen diese Chance noch nachgeliefert. 1. Petrus 4, Vers 6, dazu ist auch Toten gute Botschaft, griechisch Evangelium, verkündigt worden, damit sie zwar dem Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Als der Herr Jesus im Totenreich war, da hat er die Schlüssel empfangen, Offenbarung 1, die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, dann hat er jenen aufgeschlossen, die dort als Heilige schon lange warteten, viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und erschienen vielen, Matthäus 27, Verse 51 bis 53. Und nachdem er sich der Heiligen angenommen hat, zuallererst mit dem Schlüsselbund, das er neu in der Hand hatte, da ist er dann in den 40 Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten hingegangen und hat dort diese Hades-Predigt gehalten für gerade die bösen Sünder, gerade die Widerspenstigen, nicht die Gottesfürchtigen, sondern an die Widerspenstigen der Sintflut hat er sich gewendet und ihnen gute Botschaft gebracht. Sehen Sie den Silberstreif am Horizont? Sehen Sie, dass wir auch bei einer schrecklichen Sache wie Sintflut nicht einfach sagen dürfen, alles aus? Nun mein letzter Gedanke. Bei meinem Experiment, es gibt Wassergerichte und Feuergerichte, es gibt schreckliche Überflutungen wie die Sintflut und es gibt auch schreckliches Feuergericht. Lassen Sie mich zu dem Wassergericht noch ein Feuergericht hinzufügen. 1. Mose 19, 23 bis 25, Sodom und Gomorra, wo bekanntlich böse Sünder wohnen. Und heute haben wir weiterhin wieder Sodom und Gomorra und manche Menschen brüsten sich gar noch damit. Jawohl, so sind wir, so wollen wir sein. Früher haben Menschen ihre Sünden gebeichtet, indem sie zu einem Seelsorger ins Kämmerlein gingen. Herr Pastor, Bruder, Schreckliches ist in meinem Leben passiert. Heute machen es viele Menschen anders. Sie beichten in Anführungszeichen ihre Sünden, indem sie zu einer Zeitschriftenreaktion irgendeiner bunten Illustrierten gehen und sagen, ich habe hier eine interessante, kitzlige Story für Sie. Die Fotos habe ich auch gleich dabei. Das wird die Auflage wesentlich erhöhen. Oder Sie gehen gleich zum Fernsehen. Also, 1. Mose 19, Sodom und Gomorra. Gott brachte ein schweres Gericht über diese Sündenstätte. Hier war es kein Wasser, keine Wasserkatastrophe, sondern ein Feuergericht. Da ließ Jahwe auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens, wie ein Terrorbombenangriff im Zweiten Weltkrieg auf Hamburg oder Wuppertal oder noch schlimmer, radikal, wie eine Atombombe Hiroshima in Schutt und Asche legte, ein vollständiges Gericht sogar, ein totales Gericht, Totalkatastrophe, durch Feuer. Wo bleibt der liebe Gott? Hat er nicht Erbarmen mit den Menschen? Die waren doch auch nur von ihrer Lust verführt. Muss man da nicht Verständnis aufbringen? Gott kann sehr hart werden in seinen Gerichten. Ihr Lieben, auch das kann ich nicht befriedigend erklären, so wenig wie ich die Terrorbombenangriffe befriedigend erklären kann oder die Juden, die Hitler umgebracht hat, die Terrorbombenangriffe über Wuppertal und Hamburg, worüber ich in meinem Buch geschrieben habe, Nächte voller Feuer. Ich kann das nicht im Einzelnen erklären, aber wie bei der Sintflut, so kann ich auch hier bei dem Gericht über Sodom und Gomorra Ihnen einen Silberstreif zeigen. Da denken wir auch, wenn wir sowas lesen, die armen Leute, alles aus, Punkt, fertig. Nein, nein, nein. Da muss man mal die Schrift gründlich befragen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, Der Herr Jesus deutet da etwas an in Matthäus 11, als er Gerichtsworte spricht gegen die Städte, die seine Botschaft nicht angenommen haben. Wenn das in Sodom und Gomorra passiert wäre, meine Wunder, wenn ich denen meine Wunder gebracht hätte, die wären umgekehrt. Also, er sagt hier, Matthäus 11, 23, und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wäre, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land, das heißt natürlich den Bewohnern, wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir Kapernaum. Da hat schon Karl Geyer darauf hingewiesen in seinem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung, es bliebe eine unerträgliche Dissonanz, ein Zwiespalt, den wir überhaupt nicht lösen könnten, wenn wir annehmen müssten, Gott hat seinen Sohn nach Kapernaum geschickt, obwohl er wusste, die tun keine Buße. Er hat ihn nicht nach Sodom geschickt, obwohl er wusste, die hätten Buße getan. Wie kann Gott sowas machen? Sein Sohn das Heil bringen lassen denen, die es nicht wollen und nicht dorthin, wo sie es wollen. Also da hat der Herr Jesus ja hier schon gesagt, es geht weiter, es geht weiter. Die Akte Sodom ist noch nicht geschlossen, das geht weiter, das geht weiter. Und dann wird es im Gericht, dem Land, den Bewohnern von Sodom immerhin schon mal erträglicher ergehen als den Leuten von Kapernaum. Es geht weiter, es geht weiter und sie werden es erträglicher haben. Oh, dieser Komparativ spricht Bände. Und dazu muss man dann Hesekiel 16 lesen. In Hesekiel 16 steht dann wirklich etwas davon, dass die Leute von Sodom wiedergebracht werden und zurückkehren in den früheren Stand. Sie kriegen ihre Chance. Arthur Muhl, da kriegte immer so ein feines Lächeln um seinen Mundwinkel, wenn er sagte, hier spricht das Alte Testament deutlicher als das Neue. Und das ist zum Beispiel der Fall hier in Hesekiel 16. Der Herr Jesus hat nur angedeutet, es wird Sodom erträglicher ergehen. Aber der Hesekiel, der sagt es da schon noch deutlicher. Und er spricht dann in diesen letzten Versen von der Rückkehr. Jerusalem wird zurechtgebracht, Samaria wird zurechtgebracht, Sodom wird zurechtgebracht. In Hesekiel 16 haben wir die Vergleiche, wer hat am meisten gesündigt? Samaria, Sodom, Jerusalem? Und wir denken alle, Sodom hat am meisten gesündigt. Nein, Jerusalem. Aber Jerusalem kriegt alles vergeben. Und Sodom? Auch das wird wieder hergestellt. Hesekiel 16, 53 bis 55. Und ich wende ihr Geschick, das Geschick Sodoms und ihrer Töchter, Tochterstädte, Vororte. Und das Geschick Samarias und ihrer Vororte, und ich wende dein Geschick Jerusalem in ihrer Mitte, damit du, Jerusalem, deine Schmach trägst und dich alles dessen schämst, was du getan hast, wodurch du sie tröstest oder indem du sie tröstest. Und deine Schwestern Sodom und ihre Töchter werden in ihren früheren Zustand zurückkehren. Nicht in den früheren Sündenzustand ist gemeint, sondern dass sie wieder als Menschen leben. Und auch du und deine Töchter, ihr werdet in euren früheren Zustand zurückkehren. Denn das ist ja klar, wenn die Leute von Sodom und Gomorra auferstehen, dass sie nicht in einem herrlichen, strahlenden Geistleib wie die Gläubigen und Heiligen auferstehen, aber sie kommen wieder. Und dann kriegen sie ihre Chance. Meinen sie vielleicht, dass die dann ihre Chance ergreifen werden, wenn sie nach so langem Gericht von der Güte, von der Liebe Gottes erfahren? Ganz sicher. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, auch bei den schlimmsten Gerichten, wenn man gründlich in der Bibel liest, stellt man fest, es ist nicht alles aus. Es ist nie alles aus. So wahr Gott die Liebe ist. Die Leute, die untergegangen sind in der Sintflut, die Leute von Sodom, die verbrannt sind, es geht weiter, es geht weiter. Der Herr weiß sie zu packen, der Herr weiß sie zu rufen. Der Herr schenkt ihnen einmal Leben, denn er ist ja der Retter aller Menschen. Amen. Wir beten. Vater, es ist ein schweres Thema, das uns beschäftigt hat. Und wer von uns wäre noch nicht angefochten worden von der Frage, wie bringe ich dies oder jenes mit der Liebe Gottes zusammen? Herr, wir wollen uns die Antwort auch nicht zu leicht machen, aber wir danken dir für die frohe Botschaft. Du bist Liebe, nicht nur gelegentlich mal lieb. Es ist ein Grundwesen auch bei harten Führungen. Wir danken dir und preisen dich dafür. Wir danken dir, dass auch Hoffnung ist, wo wir menschlich meinen, es ist alles aus. Dein Wort sagt, nein, es ist nicht alles aus, auch nicht mit den gröbsten Sündern, auch nicht bei den schwersten Gerichten. So danken wir dir für deine Liebe, Herr, und so lass uns doch von ganzem Herzen in der Liebe bleiben, sie aufnehmen, sie zurückstrahlen, sie weitergeben. Amen.